Gott spricht zu unserem Herzen. Das haben wir jetzt gerade wieder erlebt und viele von uns haben das im Alltag immer wieder erlebt oder werden das noch erleben. Aber Gott spricht auch zu unserem Hirn. Und das ist kein Widerspruch. Und die Apologetik beschäftigt sich mit der intellektuellen Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben. Und der Konrad hat mich gebeten, in der heutigen Predigt über dieses Thema der Apologetik mit euch gemeinsam nachzudenken. Und ich habe das untertitelt mit diesem Auszug aus einem Vers, den wir heute auch anschauen werden, jederzeit zur Antwort bereit. Was ist die Apologetik eigentlich? Das kommt von dem griechischen Wort Apologia und heißt eigentlich nichts anderes wie Verteidigungsrede. Und es gibt da ein ganz bekanntes Werk in der Philosophie, die Apologie des Sokrates, ist von Platon geschrieben. Und es ist tatsächlich im wortwörtlichen Sinn eine Verteidigungsrede vor Gericht, wo sich der Sokrates entsprechend verteidigt. Und es ist auch in der Bibel dieses Wort in dieser Form verwendet. Und dann gibt es die sogenannten Apologeten. In der frühen Kirchengeschichte, einer von ihnen war Justin, der Märtyrer im dritten nachchristlichen Jahrhundert. Und die haben sich mit der Frage auseinandergestellt, nach der Wahrheit von christlichen Wahrheiten in einem heidnisch-feindlichen Umfeld. Und haben Antworten versucht zu finden und die auch artikuliert, niedergeschrieben, um die Christen, die langsam entstanden sind, auszurüsten in der Auseinandersetzung mit ihrem Umfeld, in einem heidnischen Umfeld. Und dann hat es in weiterer Folge die Gottesbeweise gegeben von Anselm von Canterbury zum Beispiel, aber auch Thomas von Aquin, lange her, die sich dann wirklich in der klassischen Philosophie auseinandergesetzt haben, kann man Gott beweisen? Wie ist es, wenn man sich philosophisch auseinandersetzt mit Gott? Ist Gott notwendigerweise existierend und gibt es Beweise, um diese Frage zu beantworten? Und dann war eine lange Zeit, wo eigentlich die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben auf intellektueller Basis eigentlich nicht betrieben wurde. Und erst dann von Karl Heim und in weiterer Folge dann C.S. Lewis im englischsprachigen Raum hat es ein Revival gegeben in Bezug auf die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben in unseren Breiten. Und Karl Heim hat es gemacht, der evangelische Glaube und das Denken der Gegenwart. Und C.S. Lewis wurde bezeichnet als Apostle to the Skeptics. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts und ist etwas, was heute noch von großer Bedeutung ist, was diese beiden Herren entsprechend wieder auferweckt haben. Und es gibt heute eine Reihe von verschiedenen Apologeten, wenn man so will. Zwei von ihnen sind John Lennox und William Lane Craig, die sich auch heute noch auf akademischer Ebene mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen und das Ziel haben, so wie damals die Apologeten Justin der Märtyrer und andere, die Wahrheiten, die christlichen Wahrheiten in einem heidnisch-christlichen Umfeld, sich mit dem auseinanderzusetzen und Fragen zu geben oder Antworten zu geben auf Fragen, die Gläubige entsprechend haben. So schauen diese Herrschaften aus. C.S. Lewis, den wir vielleicht kennen von den Chroniken von Narnia, John Lennox, der ein Mathematikprofessor in Oxford ist, William Lane Craig, der sich vor allem mit philosophischen Aspekten, aber auch mit der Glaubwürdigkeit der Bibel, vor allem der Auferstehung auseinandersetzt. Das ist der Karl Heim, der ein evangelischer Pastor war in Deutschland und eben die Apologetik in den deutschsprachigen Raum wiedergebracht hat. Es gibt einige Bibelverse, die sich mit diesem Thema der Apologetik auseinandersetzen. Zwei davon in Apostelgeschichte 22 und 26. Da ist das Wort Apologia genau in der Form verwendet wie damals bei Sokrates, wo sich der Paulus verteidigt im Sinne einer klassischen Verteidigungsrede, wo hier steht, er verteidigt sich, beziehungsweise auch hier beginnt er und verteidigt sich eben vor dem Agrippa. Dann wird aber die Apologetik oder das Wort Apologia verwendet, zum Beispiel in Philipper 1, Vers 7, wenn es um die Verteidigung des Evangeliums geht, wo der Paulus ansetzt und das Evangelium gegen kritische Anfragen verteidigen möchte. In Römer 1, Vers 20 ist ein ganz interessanter Vers am Beginn der Darstellung des Evangeliums vom Apostel Paulus. Beantwortet er die Frage, wie es denn mit Menschen ausschaut, die den Herrn Jesus nie gesehen oder nie gehört haben oder nie von ihm gehört haben. Da schreibt der Paulus, seit der Schaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung und mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Oder eigentlich steht da, sind sie ohne Verteidigung. Also hier wird dieses Wort ebenso verwendet, dass sich jemand, der Gott nicht sieht, als Jesus Christus, der die Bibel nicht kennt, kann Gott in der Schöpfung und mit der Vernunft wahrnehmen. Und wir sind, diese Menschen sind deshalb ohne Verteidigung, wenn sie einmal vor Gott stehen werden. So in diesem Vers, Römer 1, Vers 20. Und dann ist ein zentraler Vers, den wir heute ein bisschen näher anschauen möchten, in 1. Petrus 3, Verse 15 und 16. Da steht, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Andere übersetzen, die in euch ist. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Und dann geht's weiter, denn ihr habt ein reines Gewissen. Dann werden die, die euch beschimpfen, weil ihr in Gemeinschaft mit Christus ein rechtschaffenes Leben führt, sich wegen ihrer Verleumdungen schämen müssen. Anders gesagt, das Leben der Christen soll mit dem, was sie sagen, übereinstimmen und soll zusammenpassen. Und diese Aufforderung von Petrus an die Christen hier ist, bereit zu sein, also vorbereitet zu sein, und zwar stets, also alle Zeit bereit zu sein, jedem, und das ist nicht also einer großen Masse, sondern individualisiert jeden Einzelnen Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die in euch ist. Also wenn wir eine Anfrage bekommen, warum glaubst du das? Oder warum ist das so oder so? Dann sollen wir bereit sein, eine Antwort zu geben bezüglich dieser Hoffnung, die in uns ist. Und das sollen wir nicht überheblich machen, mit erhobenem Schwert, wenn man so will, und dann mit Zitaten erschlagen, sondern bescheiden und ehrfürchtig. Das ist dieser zentrale Vers, der uns alle angeht. Das ist nichts für irgendwelche Studierten, für irgendwelche Ausnahmekünstler innerhalb der Gemeinde. Es betrifft alle Christen. Wir sollen stets bereit sein. In Kolosser 4 lesen wir auch einen Vers, der in die gleiche Kerbe schlägt. Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden. Das bedeutet die, die außerhalb der Kirche, der Gemeinde stehen. Und nutzt die Zeit. Und eure Worte seien immer freundlich, doch mit Salz gewürzt. Denn ihr müsst jedem in der rechten Weise antworten können. Hier ist wieder jeder Einzelne gemeint, individualisiert. Es gibt unterschiedliche Menschen, denen man auf unterschiedliche Arten und Weisen begegnen sollte. Manche brauchen vielleicht einfachere Erklärungen, andere, da kann man in die Tiefe gehen. Und es soll immer freundlich sein, nicht von oben herab und mit Salz gewürzt. Das hat einmal jemand gesagt, es ist nicht so, dass man darauf warten muss, dass jemand durstig wird. Wenn man mit Salz gewürzt die Worte spricht, Salz macht durstig. Und das bedeutet, dieses mit Salz gewürzte Worte, das ist etwas, was den Durst vom Gegenüber anregen kann. Und wir sollen hier weise sein im Umgang. Das ist eine aktive Haltung, die wir hier haben. Und wir sollen unsere Worte freundlich und mit Salz gewürzt entsprechend wählen. Und das ist etwas, was ein Auftrag an uns ist. Das bedeutet, wir sollten uns Gedanken machen, da gibt es jemanden in meinem Leben, ein Gegenüber, ein Freund, ein Arbeitskollege, und da kann ich mir die Frage stellen, wie soll ich diesen jemanden antworten, wenn er eine Frage hat? Was für eine konkrete Situation hat dieser Mensch und wie kann ich ihm konkret begegnen? Oder es kann vielleicht sein, dass ich eine Situation habe, wo so eine Frage, eine Anfrage an meinen Glauben daherkommt und ich bin überfordert. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann ist es meine Aufgabe, in meiner Hausübung zu Hause dann eine Antwort zu suchen, damit ich beim nächsten Mal entsprechend antworten kann. In Apostelgeschichte 17, Vers 11 geht es um die Beröer-Christen, wo eine ganz interessante Haltung beschrieben wird. Diese Beröa-Christen waren freundlicher oder edler als die in Thessalonich. Mit großer Bereitschaft nahmen sie das Wort auf und forschten Tag für Tag in den Schriften nach, ob sich dies wirklich so verhielte. Was hier als edel, als freundlich, als positiv, als erstrebenswert bezeichnet wird, ist ein kritisches Hinterfragen, ob es tatsächlich so ist, wie der Paulus es in der Synagoge gepredigt hat. Der christliche Glaube ist nicht ein blinder Glaube, der einfach schluckt und frisst, was er vorgesetzt bekommt, sondern es ist edel und nobel, wenn man das hinterfragt und kritisch den Dingen auf den Grund geht. Und das ist Apologetik, dass man sich kritisch auseinandersetzt, skeptisch ist und dann für wahr hält und entsprechend diese Botschaft nach außen trägt. Und das möchten wir gemeinsam machen, die Bibel gemeinsam anschauen, so wie die Beröa-Christen, sind in der letzten Heilsee-News gestanden, am 27. und 28. September, hier erinnern, wo wir uns gemeinsam den Titusbrief vorknüpfen. An zwei Tagen, das ist sicher eine tolle Sache, die Informationen sind entsprechend auch in der Heilsee-News drinnen. Die Jahreslosung heuer, das haben wir alle schon gelesen, prüft alles und behaltet das Gute, ist auch etwas, was uns zeigt, dass biblisches Christentum jetzt nicht von uns fordert, einen blinden Glauben zu haben, sondern alles zu prüfen und das Gute und nur das Gute zu behalten und entsprechend eine kritische, skeptische Grundhaltung zu haben, aber dann, wenn es begriffen und geglaubt ist, entsprechend auch hochzuhalten. Und so ist es eine Zusammenfassung von dem, was die Apologetik will, hier vom Jürgen Spies, der ein Apologet unserer Tage in Deutschland ist, der gesagt hat, Apologetik möchte Anknüpfungspunkte finden im Alltag und dann von diesem Anknüpfungspunkt ein Sprungbrett finden zu einem Gespräch über den Glauben. Das kann die Literatur sein, das kann irgendein Tagesgeschehen sein, das kann ein Film sein, das kann irgendeine Frage oder Lebenssituation sein, in der sich das Gegenüber gerade befindet. Apologetik will aber auch informieren über Glaubensinhalte, die von Relevanz sind, die von Bedeutung sind, die vielleicht auch eine Denkblockade sind zum Glauben. Apologetik möchte Denkblockaden abbauen. Und daraus folgen dann folgende Fragen. Und diese Fragen sind Fragen an dich. Welche Anknüpfungspunkte gibt es in deinem Leben? Welche Anknüpfungspunkte gibt es bei einer konkreten Person in deinem Leben, in deinem Umfeld? Worüber möchte ich eigentlich informieren? Was sind die wirklich wichtigen, zentralen Themen, über die ich informieren möchte? Es gibt manchmal Gespräche über Glaubensinhalte, über tertiäre Themen, die völlig belanglos sind. Und man, mit Zornesröte verteidigt man sie und ist sich gar nicht dessen bewusst, dass das eigentlich gar nichts ist, was zentral ist, über das man informieren sollte. Worüber möchte ich eigentlich wirklich informieren? Und welche Denkblockaden existieren in meinem Umfeld, bei meinem Gegenüber, vielleicht auch bei mir? Und wo kann ich diese angehen und entsprechend dann abbauen? Es gibt vier fundamentale Fragen. Diese fundamentale Fragen, die gehören zu unserem Menschsein dazu. Jeder Mensch, ob er reflektiert ist oder nicht, hat in der einen oder anderen Weise eine Antwort auf diese Fragen zurechtgelegt. Origin, woher komme ich? Das ist eine ganz tiefe Frage. Was ist der Ursprung meines Daseins? Jetzt nicht nur im biologischen oder im stammbaumtechnischen, sondern woher kommen wir als Menschen überhaupt? Was ist der Grund, warum wir überhaupt existieren? Und dann das nächste Meaning. Was ist der Sinn meines Daseins? Ist es bloße Reproduktion? Bin ich ein Roboter, der nicht auf Siliziumbasis funktioniert, sondern auf Kohlenstoffbasis? Oder gibt es einen tieferen Sinn in meinem Dasein? Morality, wie unterscheide ich Gut und Böse? Wie kann ich moralisch handeln und wie kann ich diese Frage beantworten? Und Destiny, wohin gehe ich? Was passiert mit mir, wenn ich einmal sterbe? Und all diese vier Fragen sind ganz tiefe Fragen, über die man ins Gespräch kommen kann mit verschiedenen Freunden und wo es Antworten in der Apologetik gibt. Das Ziel der Apologetik, Das ist interessant, dass unabhängig voneinander Karl Heim und C.S. Lewis das entsprechend so formuliert haben, ist es einen Menschen zu Johannes 7, Vers 17 zu bringen. In Johannes 7, Vers 17, da steht, wenn jemand seinen Willen tun will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Das bedeutet, das Ziel von all diesem Argumentieren, von dem Nachdenken ist nicht, jemanden in das Reich Gottes hinein zu argumentieren. Das geht nicht. Das muss man glaubend ergreifen und erfassen. Aber man kann jemanden zu dem Punkt bringen mit Argumenten, dass er bereit ist, Jesus eine Chance zu geben und zu sagen, ja, ich bin jetzt bereit zu hören und zu beurteilen, ob du glaubwürdig bist. Weiters ist das Ziel der Apologetik, Gott und biblische Wahrheiten als denkmöglich darzustellen. Das bedeutet, dass es nicht gegen den gesunden Menschenverstand verstößt oder dass man nicht sein Hirn abgeben muss, wenn man hier in die Räumlichkeiten der Heilsarmee kommt, sondern dass es denkmöglich ist, an Gott zu glauben. Es ist aber unmöglich, aus verschiedenen Gründen unmöglich, Gott und biblische Wahrheiten als denknötig zu beweisen. Das geht nicht. Du kannst Gott nicht beweisen, sondern das ist und bleibt ein Glaube. Aber es kann denkmöglich sein, sodass man entsprechend mit der Vernunft oder der Vernunft nicht widersprechen muss, wenn man an Gott glaubt. Und das ist das Ziel der Apologetik. Und in weiterer Folge ist das Ziel der Apologetik, dem Gläubigen zu helfen, dass er nachdenkt und dass sein Glauben nicht in den Kinderschuhen bleibt, so positiv das in der Bibel entsprechend formuliert wird, dass wir glauben sollen wie die Kinder. Aber die Hebräer werden im Hebräerbrief aufgefordert, dass sie nicht mehr bei der Muttermilch bleiben sollen, sondern eine feste Speise vertragen inzwischen, weil sie inzwischen gereift sind. Und so soll jemand, der gläubig ist, auch reifen im Glauben, dass er nachdenkt und dass sein Glaube tiefer wird und reflektierter wird und dass er über diese Fragen der Apologetik entsprechend nachdenkt. Und so kann die Apologetik diesem Gläubigen, den Gläubigen, entsprechend helfen. Und auf der anderen Seite kann die Apologetik dem Ungläubigen helfen, dass er glaubt, dass er Gott eine Chance gibt und zu Johannes 7, Vers 17, wie vorher erwähnt, hinkommt. Christlicher Glaube ist also nicht naiv und er ist auch nicht blindgläubig im Sinn von, es wird dir was vorgesetzt und du musst dann glauben, ohne dass du dein Hirn dabei einschaltest, sondern biblischer Glaube oder christlicher Glaube ist evidenzbasiert. Das bedeutet, es gibt Indizien, sei es jetzt Indizien, die man erlebt, aber auch externe Indizien, wie zum Beispiel die Historizität von der Bibel, verschiedene philosophische Argumente oder anderes, naturwissenschaftliche Aspekte. Und basierend auf dieser Evidenz glaube ich dann. Der biblische Glaube, der christliche Glaube ist falsifizierbar. Das bedeutet, angenommen, man würde jetzt irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse entdecken, zum Beispiel, dass Jesus mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie existiert hat, dann würde das unseren christlichen Glauben de facto falsifizieren. Notabene, die Historizität von Jesus Christus ist so gut abgesichert wie von kaum einer anderen historischen Person. Aber im Kern ist unser Glaube falsifizierbar. Es ist nicht irgendwie, ja, man glaubt blind und ist losgelöst von irgendwelchen anderen Fakten. Nein, er ist im wissenschaftlichen Sinn falsifizierbar. Und er ist auch nicht verifizierbar im Sinn von, dass man beweisen kann, dass er denknotwendig ist, sondern es bleibt ein Glaube. Es ist nicht wissenschaftlich beweisbar, dass der christliche Glaube stimmt. Es ist eben ein Glaube, aber der evidenzbasiert ist und die Apologetik hilft, in diesem Spannungsfeld entsprechend zurechtzukommen. Der christliche Glaube kennt auch keinen Lückenbüßergott. Im Englischen spricht man von God of the Gaps. Früher im alten Griechenland, da wusste man nicht, wie das genau mit dem Herdfeuer funktioniert. Und dann hat man eine Gottheit erfunden, die das Herdfeuer entsprechend erklärt. Oder Donner und Blitz hat man nicht verstanden, das war dann auch eine Gottheit. Und das ist der Lückenbüßergott. Und christliche Glaube, der kennt keinen Lückenbüßergott. Alles, was wir nicht verstehen, das ordnen wir Gott zu. Sondern Gott ist Gott und es wird offene Lücken geben, offene Fragen geben, wie zum Beispiel, woher kommen wir, die immer offen bleiben und die Wissenschaft per Definition nicht beantworten kann. Und so ist der christliche Glaube ein Glaube, der keinen Lückenbüßer Gott kennt. Und der christliche Glaube kann intellektuell begriffen werden. Das kann etwas sein, mit dem man sein Leben lang nachdenkend unterwegs ist und wo man Gott mit Herz und mit Hirn begreifen kann. Was für große Themenkomplexe, Themenkreise gibt es in der Apologetik? Die Auseinandersetzung von Wissenschaft und Glaube. Was muss ein Wissenschaftler zum Beispiel glauben, damit er überhaupt Wissenschaft betreiben kann? Da ist es zum Beispiel so, dass wenn ich jetzt diese Fernbedienung da 10-mal fallen lasse, dann ist sie kaputt natürlich, aber wenn ich das 10-mal mache, dann werde ich merken, okay, das verhält sich immer gleich. Aber es ist ein Glaube, es ist wissenschaftlich nicht beweisbar, dass beim 11. Mal das genauso gleich wieder passiert. Dass das Universum sich rational entsprechend Gesetzen verhält, das ist etwas, was der Wissenschaftler glauben muss. Und so ist es auch, dass wir im Glauben auf der anderen Seite eine wissenschaftliche Basis brauchen, die wir verwenden, damit der Glaube nicht irgendwo im Nichts aufgehängt ist. Und so gibt es da eine Interaktion und das ist einer der großen Themenkreise der Apologetik. Ein zweiter Themenkreis ist die Identität des Menschen. Was ist der Status eines Menschen, der völlig dement ist, der keine Erinnerung mehr hat, der völlig losgelöst ist von seiner eigenen Geschichte? Was ist der Status eines Menschen im Stadium, wo er vielleicht eine einzelne befruchtete Eizelle ist oder aus 16 verschiedenen befruchteten Eizellen ist, aber im Stammzellstadium, noch bevor sich zum Beispiel eineiige Zwillinge trennen? Was ist der Status eines Menschen mit einem Herzschrittmacher auf einer Intensivstation oder ein Mensch-Tier-Hybrid, wenn irgendwelche Tierorgane verpflanzt werden? Die Identität des Menschen ist eine der großen Fragen unserer Zeit und die Apologetik hilft, von einer christlich-biblischen Perspektive diese schwierigen Fragen zu beantworten. Die Glaubwürdigkeit der Bibel ist eines der großen Themenkreise. Immer wieder findet man neue Aspekte in Bezug auf die Geschichte und da ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, damit gezeigt wird, dass die Bibel tatsächlich glaubwürdig ist, weil der christliche Glaube ist falsifizierbar und dementsprechend ist es wichtig, dass wir hier auf soliden Grund sind. Dann die Auseinandersetzung von Wahrheit und Toleranz. Wie interagiert der christliche Glaube, der einen Absolutheitsanspruch hat, mit einer Situation, wo man tolerant ist in Bezug auf andere Denkmuster, in Bezug auf andere Wahrheiten? Und diese Auseinandersetzung ist eines der großen Themenkreise der Apologetik. Und schließlich die Frage nach dem Leid, wie das sogenannte Theodizee-Problem. Wie kann ein guter Gott so viel Leid zulassen? Wie passt es zusammen? Und diese Frage ist ebenfalls eines der großen Themen der Apologetik. Im ersten Chronikerbuch, mitten in einer Aufzählung von verschiedenen Stammesfürsten, die da entsprechend aufgelistet sind in seinem Register, das ist extrem langweilig oft zu lesen, ist aber ein Diamant verborgen. Da steht von den Angehörigen oder von den Söhnen Ischaschas, die die Zeiten verstanden und wussten, was Israel zu tun hatte. Es hat damals also Menschen gegeben, innerhalb vom Volk Israel, aufgezählt in diesem 1. Chroniker 12, die die Zeiten verstanden, die gewusst haben, wie die aktuelle Situation, die Großwetterlage politisch, soziologisch etc. ausgeschaut hat. Und das nicht nur verstanden, sondern die Obersten von Israel informiert haben, wie sie sich verhalten sollen. Und sowas braucht es heute auch. Es braucht Menschen, die die Zeiten, unsere Zeiten verstehen. Auf den verschiedenen Ebenen, politisch, soziologisch, akademisch und so weiter. Und dann das Volk Gottes informieren, wie sie handeln sollen. Und dieses Beispiel möchte ich jetzt ein bisschen ausbreiten in Bezug auf Europa. Und dann zum Schluss ein Beispiel bringen vom Apostel Paulus, wie er damals in Athen gehandelt hat. Europa in Bezug auf seine Geistesgeschichte hat heidnische Kulte gehabt, die Kelten, die Griechen, die Römer etc. Und es ist dann Apostelgeschichte 16, Vers 9 eingetreten, wo der Paulus einen Traum gehabt hat von einem Mann aus Mazedonien. Er war damals in Kleinasien, heutige Türkei. Und dieser Traum, da hat der Mann gesagt, komm herüber zu uns. Und das war der Beginn, Apostelgeschichte 16, Vers 9, der Christianisierung Europas, wie der Paulus in dieser Missionsreise das erste Mal europäischen Boden betreten hat. Es hat dann die konstantinische Wende gegeben von dem Kaiser Konstantin, der gemerkt hat, das Christentum ist so stark, ich kann es nicht ausrotten, und hat dann als Trittbrettfahrer das Christentum politisch instrumentalisiert. Und schließlich ist es 380 zur Staatsreligion im Römischen Reich damals erklärt worden. Und es war wahrscheinlich um 1000, dass Island als letzter Teil von Europa christianisiert worden ist. Und es hat dann aber eine Entchristianisierung gegeben und die hat begonnen mit der Französischen Revolution. Der Beginn der Entchristianisierung, wo mit der Aufklärung, mit verschiedenen Fragen an das Christentum eine Wegbewegung vom Christentum in Europa passiert ist. Und es hat zwei geistesgeschichtliche Wellen gegeben, von dem Glauben an Gott zum Atheismus. Und es ist unglaublich wichtig, das zu verstehen. Und deshalb bringe ich das jetzt auch, weil es eben, wie vorher gesagt, wichtig ist, die Zeiten zu verstehen, damit wir wissen, wie wir handeln sollen. Diese erste Welle, es war Jean-Jacques Rousseau und Voltaire vor allem, die hier das verbreitet haben. Und das war die Abkehr vom Glauben an Gott zum Deismus. Und dieser Deismus ist so definiert. Die Anhänger des Deismus gehen zwar von der Schöpfung des Universums durch Gott aus, nehmen aber an, dass Gott im Folgenden keinen Einfluss mehr auf die Geschehnisse im Universum nimmt. Leibniz etwa spricht von Gott als einen Uhrmacher, der das von ihnen hergestellte Uhrwerk nur in Gang setzte, worauf dieses dann von selbst weiterlaufe. Das bedeutet, der Deismus ist, ja, Gott brauchen wir noch als Schöpfer, aber danach hat er uns nichts mehr zu sagen. Das war diese erste Welle vom Theismus zum Deismus. Und es hat dann eine zweite Welle gegeben, die sogenannten Meister des Misstrauens, Darwin, Nietzsche, Freud und Marx, haben die verschiedenen Ebenen, wo Gott noch eine Rolle gespielt hat, beim Deismus systematisch quasi abgeschafft. Charles Darwin, natürliche Selektion, wir brauchen Gott nicht mehr als Schöpfer. Nietzsche, die christliche Moral ist eine Sklavenmoral. Freud, das Unterbewusstsein und Triebe gestalten unser Verhalten und nichts irgendwie Göttliches. Und Marx hat vom Opium für das Volk gesprochen und heilige Institutionen und Religion ganz generell kritisiert. Und was jetzt wichtig ist zu verstehen, dass die meisten der Menschen, die heute in Amerika leben, vor dieser zweiten Welle nach Amerika übergesetzt sind. Und dementsprechend hat die zweite Welle Nordamerika nicht so getroffen wie Europa. Und viele der zum Beispiel christlichen Bücher aus Amerika, die treffen auf eine Welt, die immer noch im Deismus quasi feststeckt und nicht im Atheismus wie wir in Europa. Was folgt daraus? Unglaubliches Misstrauen. Der Europäer, auch der Schweizer, ist misstrauisch in Bezug auf Gott und ist enttäuscht in Bezug auf das Leid, das er erfahren hat, auch durch die Weltkriege, aber vieles mehr. Und da stellt sich jetzt die Frage für uns, wir sollen ja die Zeiten verstehen und wissen, wie wir handeln sollen. Was folgt aus dem daraus? Und wie können wir am besten biblisch begründet handeln? Nun, erstens ist es so, dass Amerika nicht gleich Europa ist und vieles von den verschiedenen christlichen Strömungen, aber auch anderen Aspekten, die in Amerika vielleicht funktionieren, funktionieren deshalb in Europa nicht. Oder wir sind wie das Volk Israel im Exil und wir können in der Bibel lesen, wie das Volk Israel angewiesen wird, in den verschiedenen Büchern sich im Exil zu verhalten und können uns dann Gedanken machen, wie das heute für uns ausschaut und wie diese Handlungsanweisungen für uns heute angewandt werden können. C.S. Lewis hat einmal gesagt, das Verhältnis zwischen einem Europäer und Gott entspricht einem geschiedenen Ehepaar. Wenn Wiedervereinigung angestrebt wird, muss vorher Heilung vorausgehen. Es ist wie eine verletzte Beziehung. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen und sich Gedanken zu machen, wo ist diese Kränkung da und was muss vorher geheilt werden, weil wir wollen nicht noch einmal enttäuscht werden. So eine tiefe Enttäuschung, die entsprechend da ist. Dann geht es noch weiter, weil es gibt einen Unterschied und viele unserer Freunde, die hier zugewandert sind, sind aus Osteuropa. Und in Osteuropa, da gab es dieses große morgenländliche Schisma um 1054, wo sich die West- und die oströmische Kirche getrennt haben. Die haben sie exkommuniziert und müsst ihr euch vorstellen, das hat fast 900 Jahre gedauert, bis die gegenseitige Exkommunikation aufgehoben worden ist. Und zusätzlich kommt dann noch im Osten der Kommunismus dazu, wo man eine ganze Gesellschaft aufbauen wollte ohne Gott. Das ist mir mal so richtig eingefahren, wie ich einem Freund aus Osteuropa von den Gipfelkreuzen erzählt habe. Und ich bin naiv davon ausgegangen, dass es das in den ehemaligen Ostblockstaaten auch gab. Nein, die haben keine Gipfelkreuze gehabt. Die haben alles, was irgendwie mit Christentum zu tun hat, abgeschafft und sind so aufgewachsen. Es geht dann weiter mit dem Zeitalter der Aufklärung, wo das Zeitalter der Aufklärung als eine Epoche der geistigen Entwicklung der westlichen Gesellschaft im 17. und 18. Jahrhundert war, das besonders durch das Bestreben geprägt war, das Denken mit den Mitteln der Vernunft und von althergebrachten, starren, überholten Vorstellungen, Vorurteilen und Ideologien zu befreien und Akzeptanz für ein neu erlangtes Wissen zu schaffen. Und ganz zentral ist da die sogenannte Ringparabel Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise, wo er seinen drei Söhnen jeweils einen Ring gibt. Einer davon ist echt und die zwei anderen sind Fälschungen. Und es soll in weiterer Folge durch das Handeln, weil dieser Ring macht jemanden zu einem edlen, noblen Menschen, es soll durch das Handeln in weiterer Folge dann irgendwann herauskommen, wer den echten Ring hat. Und in der Interpretation wird es angewandt, die drei Ringe stellen die drei abrahamitischen Religionen dar, Christentum, Judentum, Islam. Und alles drei ist gleich wertvoll, gleich richtig. Und es wird sich irgendwann herausstellen, was vielleicht die Wahrheit ist. Das war der Beginn der Religionskritik. Und nur eine Anmerkung dazu, es geht hier um einen Ring. Glaube ist ein Schmuckstück, etwas, was man nicht zwingend braucht, was schön ist. Was wäre diese Ringparabel, wenn es nicht um Ringe ginge, sondern um ein Kletterseil, wo es nicht darum geht, ob es schön ist, sondern hält. Und hier hat der Gotthold Ephraim Lessing in der Wahl des Gegenstands schon eine Vorentscheidung getroffen, dass er die Religion im Prinzip als lächerlich, als ein Schmuckstück abtut. Es geht dann weiter, und das ist jetzt für uns wichtig, die wir Kinder vielleicht haben, die in der Schule sind, die an die Universitäten gehen oder vielleicht eine Ausbildung hier abgeschlossen haben. Beginn der Renaissance ist der Beginn dann der Moderne. Es geht bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Und da ist die Vormoderne, bevor das war, Gott weiß alles, ich kann einen Teil seines Wissens durch Nachdenken forschen oder vielleicht auch Offenbarung erkennen. Also Gott weiß alles und durch Wissenschaft, da gehört auch zum Beispiel Newton dazu und so weiter, durch Wissenschaft kann ich dann das, was Gott schon weiß, auch in Erfahrung bringen. Die Moderne sagt, es geht ums Ich, es geht nicht mehr um Gott, sondern es geht ums Ich. Und es wird dann als Finite Eye, als endliches Ich gesehen. Ich möchte wissen. Und Wahrheit ist aber erstrebenswert und auch erstrebensmöglich. Und das Ziel ist es, eine gemeinsame Grundlage des Denkens zu schaffen. Methoden sind dabei extrem wichtig. In einer so einer modernen wissenschaftlichen Abhandlung ist der Abschnitt, wo es um die Methoden geht, der längste Abschnitt von der ganzen Abhandlung. Es geht um die zentrale Fragestellung, um die es da geht. Wahrheit ist in der Moderne universell, ahistorisch und absolut. Und es gibt diesen philosophischen Naturalismus, wo Gott abgeschafft ist. Alles, was ist, ist Materie, Energie, Raum und Zeit. Aber es gibt eine Wahrheit. Und jetzt sind wir aber nicht mehr in der Moderne, sondern inzwischen sind wir in der Postmoderne. Und das ist ausgehend von Deutschland, Frankreich, Amerika, England, wo es vor allem die Geisteswissenschaften betrifft. Hermeneutik ist die Auslegungswissenschaft, Linguistik die Sprachwissenschaft, Sozialwissenschaften. Und da gibt es auch wieder das Ich, das im Zentrum steht, aber dieses Ich ist beweglich. Ich bin nicht der, der ich gestern war und ich bin auch nicht der, der ich morgen sein werde, sondern ich bewege mich und jedes Mal, wenn ich mich bewege, interpretiere ich die Dinge unterschiedlich. Wahrheit ist nicht erstrebenswert und auch nicht erstrebensmöglich. Es gibt keine Wahrheit. Es gibt keine gemeinsamen Grundlagen. Methoden sind eigentlich egal und es gibt keine universellen Wahrheiten mehr. Und das ist der Zustand, in dem sich heute die geisteswissenschaftlichen Institute auf unserem Planeten an den Universitäten befinden. Postmoderne. Und man hat dann aber, ist draufgekommen, dass es sehr schwierig ist, postmodern konsistent zu argumentieren. Wie schaut es denn aus mit Menschenrechten, wenn man so denkt? Wie schaut es aus, prüft aber alles das Gute, haltet fest? Oder mit Evangelisation, ist eine Zumutung. Oder mit Absolutheitsansprüchen, welcher Art auch immer. Mit Bibelstudium, der Text sagt nicht mehr etwas aus, sondern was sagt der Text deiner Meinung nach heute? Wie geht man mit Holocaustleugnern um? Oder mit Geschichtsschreibung? Da geht es nicht mehr, was hat stattgefunden, sondern wie hat das auf die Leute gewirkt? Und selbst unter Atheisten ist man draufgekommen, dass diese Postmoderne nicht lebbar und auch nicht argumentierbar ist. Und deshalb gibt es jetzt die neuen Atheisten, deren Dogma ist, Gott, Religion, der Glaube an Gott ist gefährlich. Das ist keine postmoderne Aussage, sondern das ist eine absolute Aussage, wo wir jetzt in der Postmoderne sind. Und die Vertreter, zum Beispiel Richard Dawkins oder der bereits verstorbene Christopher Hitchens, die schreiben extrem provokant über das Christentum und werden als neue Atheisten entsprechend bezeichnet. Und das alles sollten wir kennen. Understanding the times, die Zeiten zu verstehen, damit wir wissen, wie wir handeln sollen. Und um euch das zu illustrieren, möchte ich jetzt zum Schluss noch ein Beispiel aus dem Leben des Paulus zeigen. Die Missionsreise, wo der Paulus entsprechend unterwegs ist, aus Kleinasien, heutige Türkei, wo er dann übersetzt, wie er diesen Traum hat. Wir haben es gerade gesehen, Apostelgeschichte 16, Vers 9. Und er kommt dann nach Philippi. In weiterer Folge geht er an Amphipolis und Apollonia vorbei, nach Thessalonich. Und immer wenn er dort vorbeigeht, was macht er? Er geht an den Ort, wo Leute sind, die mit dem christlichen Glauben, mit dem jüdischen Gott etwas zu tun haben. Sei es jetzt ein Gebetskreis an einem Fluss, eine Synagoge, wo er mit diesen Menschen in der Bibel liest. Und der Paulus, das war jemand, der hat die Bibel gekannt wie kaum ein anderer. Das war ein Theologieprofessor, der hat an den Füßen des Gamaliels an der Universität in Jerusalem gelernt und hat die Bibel in- und auswendig gekannt, im wahrsten Sinn des Wortes. Der hat es zitieren können und hat es entsprechend in diesen Synagogen, an diesen Gelegenheiten gemacht. Dann ist er nach Beröa gekommen und hat, wie vorhin erwähnt, die Beröa-Christen ermutigt, entsprechend die Bibel tagtäglich zu untersuchen, ob es tatsächlich so ist, wie der Paulus das sagt. Und er ist dann weitergezogen nach Athen. Und in Athen, da ist eine völlig andere Situation. Da gibt es heidnische Tempel, da gibt es eine Diskussionskultur zwischen den Epikureern und den Stoikern, da gibt es einen Marktplatz, da gibt es einen Areopag und der Paulus ist mittendrin. Und es gibt heute noch zum Anschauen solche Altäre, die einem unbekannten Gott geweiht sind, in Athen damals gestanden. Und die Geschichte ist so, dass eine Hungersnot in Athen war und man hat sich nicht helfen können. Man weiß heute, das wird wahrscheinlich irgendein Keim gewesen sein, der die ganze Ernte vernichtet hat, sodass das Getreide, das antransportiert wurde, nicht mehr verwertbar war. Aber das wussten die Griechen damals nicht, die Athener. Und dementsprechend hat man den Epimenides aus Kreta gefragt, was können wir tun? Und der hat gesagt, wahrscheinlich wird irgendein Gott euch zürnen. Und dann haben sie allen Göttern geopfert, aber die Hungersnot hat nicht aufgehört. Und dann hat der Epimenides gesagt, es wird wahrscheinlich so sein, dass der Gott, der für diese Hungersnot verantwortlich ist, ein Gott ist, den ihr noch nicht kennt. Und was sie dann gemacht haben, sie haben an jedem Platz und jeder Straße, das war alles einem Gott geweiht, da haben sie Altäre gehabt, da haben sie dann entsprechend Tiere geopfert und allen Plätzen und Straßen, die keinem Gott geweiht waren, da haben sie einen Altar gebaut und diesen unbekannten Gott geweiht und haben geopfert und dann danach war die Hungersnot vorbei. Das ist eine Geschichte von der Geschichte Athens. Und Paulus kennt diese Geschichte und verwendet in seiner Predigt am Areopag diesen unbekannten Gott, wo er sagt, den ihr ohne ihn zu kennen verehrt, verwendet diese Geschichte, um sein Evangelium, seine Botschaft an den Mann, an die Frau zu bringen. Paulus ist also gut informiert in Bezug auf die Geschichte von den Athenern. Das ist der Areopag, der Areshügel. Ich war da selber mal dort. Da ist Apostelgeschichte 17 in Griechisch in den Fels hinein versenkt. Ein großartiger Platz. Und in weiterer Weise wird Paulus auch Epimenides zitieren, um den es in der Geschichte von dem unbekannten Gott geht. In seinem Gedicht Kretika sagt Epimenides, sie haben dir ein Grab eingerichtet, o Heiliger, o Hoher, es geht um Zeus. Die Kreter sind immer Lügner, wilde Tiere, faule Bäuche, das wird im Titusbrief dann zitiert. Aber du bist nicht tot, du lebst und bleibst für immer, denn in dir leben und laufen und sind wir. Und diesen Teil wird Paulus in Apostelgeschichte 17 zitieren. Was können wir von Paulus in Athen lernen? Er ist vorher am Marktplatz in Athen und redet die Leute an, spricht mit ihnen, kommt mit ihnen ins Gespräch. Und am Areopag zitiert er nicht die Bibel, wie in Thessalonich oder in den Synagogen, sondern er zitiert die Dichter und Denker von den Athenern selbst. Er kennt sie und ist in der Lage, sie zu zitieren und dann ein Sprungbrett zu schaffen, anzuknüpfen auf das Evangelium. Und er kennt auch die Geschichte Athens, verwendet sie als Anknüpfungspunkt. Das ist so, wie wenn ich als Österreicher in die Schweiz komme, dass ich mich beschäftige mit dem Land, in dem ich bin. Und das Gleiche gilt für uns heute, dass wir uns beschäftigen, wie ist eigentlich der Hintergrund, die Geschichte von den Menschen rund um uns her? Und wie kann ich das als Anknüpfungspunkt verwenden für Gespräche? Er kennt die Literatur der Athener und damals war es vielleicht Literatur, heute sind es Filme oder andere Aspekte, die als Anknüpfungspunkt da sind und aus denen man zitieren kann, um das Argument zu unterstreichen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Matrix oder ein anderes Beispiel Herr der Ringe. Ja, wie kann man das verwenden, um das Argument oder eine Anwendung aus dem Christentum zu unterstreichen? Und er macht aber in weiterer Folge keine Kompromisse mit der Botschaft. Zum Schluss geht es um Christus als den Auferstandenen. Aber er macht es in Abhängigkeit vom Gegenüber in den Synagogen, anders als am Marktplatz und anders am Areopag. Und was ist die Reaktion? Spott, Interesse, wir wollen dich noch einmal darüber hören und andere glauben. Das war damals schon so, beim Paulus und ist auch heute auch noch so. Und jetzt zum Schluss möchte ich euch einige Fragen stellen, die ihr gerne mit nach Hause mitnehmen könnt. In welchem Umfeld lebe ich? Was sind die Einflüsse, die dieses Umfeld geprägt haben? Und wo gibt es mögliche Anknüpfungspunkte? Das ist für mich als Arzt ein anderer, wie für jemanden, der zum Beispiel als Tischler arbeitet oder als Lehrer arbeitet oder in einer anderen Berufssituation entsprechend ist. Wo kann ich mich informieren oder wo kann ich Denkblockaden abbauen? Dann, welche Anfragen an meinen Glauben habe ich schon erhalten? Und dann kann ich meinen Glauben durch diese Anfragen, wenn ich mich damit beschäftige, stärken. Und ich kann aber auch meine Antworten analysieren und ich kann versuchen, sie zu verbessern. Und zwar inhaltlich, aber sie sollen auch in Demut und mit Ehrerbietung passieren. Also auch in Bezug auf das Verhalten, wie ich antworte. Und dann stellt sich die Frage, wo verläuft die Linie? Das ist eine komische Frage. Unterstreicht sie mein Leben oder unterstreicht mein Leben und Verhalten das, was ich sage, oder streicht es das Gesagte durch? Und dann möchte ich zum Schluss noch einmal diesen Vers, um den es eigentlich gegangen ist heute, noch einmal zitieren. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Aber antwortet bescheiden und ehrfürchtig. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der zu unserem Herz spricht, aber auch ein Gott, der zu unserem Hirn spricht. Danke, dass wir unser Hirn nicht abgeben müssen, wenn wir an dich glauben und dass du, wenn wir uns auf den Weg machen, um uns mit dir intellektuell auseinanderzusetzen, mit den Glaubenswahrheiten versuchen, intellektuell auseinanderzusetzen, dann gibt es Antworten, die zufriedenstellen und die eine solide Basis darstellen. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass unser Glaube wächst, dass er erwachsen wird und dass er dadurch auch die Möglichkeit hat, dass wir die Möglichkeit haben, Antworten zu geben, jederzeit, wenn sie an uns gestellt werden, bezogen auf die Hoffnung, die in uns ist. möchten dich bitten, dass du uns jeden Einzelnen, aber uns als Gemeinde da herausforderst und hilfst mit dieser schwierigen, aber auch gewinnbringenden Sache. Danke für dein Wort, das so klar ist, auch in Bezug auf das. Und mögest du uns jeden Einzelnen helfen in Bezug auf die Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Amen.